Professor Clemens Fischer ist bei mir im Studio. Wie stark steht das Regime, das iranische, denn aktuell unter Druck wirklich?
Der Druck ist gewaltig und das sieht man auch daran, dass man ja stundenlang versucht hat, den Tod von Khamenei zu verschleiern oder zumindest es nicht zugeben zu müssen, um zumindest eine erste Nachordnung oder Nachzeit nach Khamenei einplanen zu können. Und das bedeutet sehr, sehr viel Druck. Es ist der zweite Teil, der auch sehr stark auf das Regime drückt, ist, wie lange kann man die Garden noch bei Stange halten? Denn die werden letztendlich entscheiden, ob das Mullah-Regime fällt oder nicht fällt.
Und wenn Präsident Pezeshkian jetzt mit zwei weiteren, zunächst mal eine Übergangsregierung übernimmt, die Führung des Landes irgendwie übernimmt, was bedeutet das eigentlich? In welche Richtung geht es damit?
Das bedeutet, dass derzeit noch keine Richtung feststeht. Denn noch gibt es keinen Nachfolger des Ayatollah. Erst wenn das klar ist, wenn der oberste Religionsrat feststellt, wer der Nachfolger des religiösen Führers wird, dann wird man sehen, in welche Richtung es läuft. Derzeit sehen wir eigentlich eine Art neutrale Übergangsregierung, die nur versucht zu verwalten, was man derzeit verwalten kann. Aber daraus eine Trendwende abzulesen, wäre zu früh.
Das heißt, können Sie sagen, würden Sie es wagen, wie weit das Ende des Regimes noch entfernt ist?
Also ich wage zu sagen, es ist weit entfernt, als wir es gerne hätten, aber möglicherweise, wenn sie eben nicht relativ rasch zu einer Lösung kommen, dann kann das schon passieren, dass die, vor allem die republikanischen Garden sagen, wenn hier keine Führung mehr ist, die uns auch schützt und leitet, dann wird es Zeit für uns auch einen anderen Weg einzuschlagen. Und das ist die größte Gefahr von innen heraus derzeit für das Mullah-Regime, dass ihre eigene, man kann es auch böse sagen, SS nicht mehr zur Stange steht.
Wie könnte denn aktuell die Rolle oder auch die neue Rolle von Shahzon Reza Pahlavi aussehen? Er hat sich ja selber ins Spiel gebracht, er bringt sich selber ins Spiel und sagt, ich stünde zur Verfügung. Hat sich seine Position in den letzten Tagen ein wenig geändert, seine Rolle sozusagen?
Also aus Sicht der Exil-Iraner auf jeden Fall, denn die wollen ihn ja haben. Jetzt muss man auch ganz ehrlich sagen, dass die Masse der Exil-Iraner damals ja deswegen gehen musste, weil sie eben Monarchisten waren und Anhänger des Schah-Regimes. Und der ist ja auch nicht deswegen aus dem Land gejagt worden, weil er ein derartig freundlicher Mensch gewesen ist. Also da muss man auch irgendwie die Kirche im Dorf lassen. Pahlavi gut daran tut, sich jetzt selber so anzubieten, nahezu anzubieten, ist eine andere Frage. Er sagt das ja auch aus dem Iran selber, Anfragen kommen, er möge das Volk führen. Ganz, ganz schwer von hier aus zu beurteilen, aber es macht dann Sinn, wenn er auch in der Lage wäre, die Oppositionsparteien oder Fraktionen zu einen, was aber auch bedeutet, er müsste auch zur Kenntnis nehmen, möglicherweise nach 100 Tagen nicht der neue Chef im Iran zu sein.
Also wenn wir darüber sprechen, dass die Lage äußerst fragil ist und die Unsicherheiten eben auch noch lange dauern werden, was kann man denn sagen? Wie lange werden Israel, aber eben auch noch der Iran und die angrenzenden Länder diese Angriffe erleben, bis es endlich wieder ruhiger wird?
Gut, da gibt es an sich militärisch grundsätzlich zwei Optionen. Die eine ist, dass ein weiteres Bombardement, und das müsste aber massiver passieren, durch die USA und durch Israel, die republikanischen Garden wirklich zu diesem Punkt bringen, zu erkennen, dass sie also militärisch keine Chance mehr haben und sie suchen das eigentliche Heil in der Flucht, unter Anführungszeichen. Die zweite Variante ist, dass der Iran, das heißt die Garden und die Mullahs, davon ausgehen, sie müssen nur lang genug aussitzen, bis Trump innenpolitisch ganz massive Schwierigkeiten bekommt, respektive bis die USA und die Israelis draufkommen, sie müssen mit Bodentruppen hinein. Es geistert ja auch schon der Spruch vom Korridor nach Teheran momentan durch die Medien. Das wäre etwas, aber das geht nur mit Bodentruppen. Und ob Trump das entscheidet, mit Bodentruppen hineinzugehen, nach all den Erfahrungen der USA und auch dem Widerstand in den USA selber ist sehr fragwürdig.
Sehen Sie bei US-Präsident Trump eine irgendwie geartete Exit-Strategie, um da wieder rauszukommen?
Nein, die sehe ich derzeit nicht. Und ich glaube, das ist auch das größte Problem, das auch Israel hat, dass auch Israel der Meinung war, mit diesem Schlag kann man das ganze Regime abkappen und die Garden werden zusammenbrechen. Also wenn das das Ziel gewesen ist, dann ist der erste Ansatz offenbar nicht aussichtsreich gewesen. Und jetzt muss man einen Plan B haben. Und da scheinen sowohl Israel als auch die USA derzeit noch zu schwanken. Man versucht es noch mit weiteren Bombardements, die Mullah sturmreif zu schießen. Ob das wirklich die Methode ist, wage ich derzeit zu bezweifeln. Also wir werden sicherlich noch 1 bis 2, maximal 3 Tage auf jeden Fall noch warten müssen, wie schnell der Iran reagiert mit einem Nachfolger von Khamenei und ob die Amerikaner und Israelis es schaffen, wirklich vor allem emotional den Iran sturmreif zu bomben. Ansonsten droht die Gefahr eines längerfristigen Kriegs. Das wäre sowohl militärisch als auch für die Bevölkerungen im Nahen Osten und nicht nur für die Iranis und die Israelis, sondern für viele andere auch eine ganz große Gefahr.
Was glauben Sie, hat der amerikanische Präsident ein Problem damit, dass viele ja die Angriffe Israels und der USA auf den Iran als völkerrechtswidrig ansehen?
Es ist definitiv völkerrechtswidrig, denn ein Präventivschlag ist vom Völkerrecht dadurch definiert, dass er einem unmittelbar drohenden Angriff vorauskommt. Das ist hier eindeutig nicht der Fall gewesen. Zweitens ist eine Abkehr der Biden-Doktrin, die ja gesagt hat, am Ende von Afghanistan, wir werden nie wieder Regimewechsel herbeiführen wollen. Das Gleiche kam auch von Trump. Also er verstößt in dem Fall selber gegen die eigenen Ansagen, die er gemacht hat. Und ich glaube, er wird so lange kein Problem haben, solange die Möglichkeit besteht, diesen Krieg unter Anführungszeichen erfolgreich durchzuführen. Wenn das scheitert, dann wird er innenpolitisch ein ganz großes Problem haben.
Herzlichen Dank, Professor Fischer, dass Sie bei uns im Studio sind.